In 1. Petrus 5, Vers 10 spricht Petrus von dem Gott aller Gnade. Ein Gott, der durch Gnade charakterisiert ist, der voll von Gnade ist, dessen Gnade kein Ende hat. Gottes Liebe, das lernen wir aus dem 1. Johannesbrief. Und diese Liebe möchte sich mitteilen. Aber sie zeigt sich solchen gegenüber, die das überhaupt gar nicht verdient haben. Die durch das, was sie sind und das, was sie tun, das direkte Gegenteil von Gottes Liebe verdient haben. Und doch hat sich die Gnade Gottes uns Menschen auf so vielerlei Weise erwiesen. Und das ist nichts anderes als Gnade, die unerschöpfliche Gnade Gottes. Und um diese Gnade soll es jetzt in diesem Beitrag und in den nächsten Beitragen gehen, wie wir sie ganz besonders in einem Gleichnis, das der Jesus erzählt, wenige Tage vor seiner Kreuzigung berichtet er dieses Gleichnis und dieses Gleichnis veranschaulicht uns sehr gut diese Gnade Gottes. Es ist dieses Gleichnis des Königs, der seinem Sohn die Hochzeit machen möchte. Wir lesen einmal aus Matthäus 22, Vers 1. Und Jesus hob an und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Das Reich der Himmel ist einem König gleich geworden, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Soweit erstmal die ersten beiden Verse. Wir haben also hier einen König. Dieser König plant, eine Hochzeit auszurichten für seinen Sohn. Er möchte gerne, dass da Gäste kommen, die dann seinen Sohn sehen. Wir hören nichts von der Braut. Es geht vor allen Dingen hier um diese Pläne des Vaters, des Königs, seinem Sohn, dem Prinzen, die Hochzeit zu machen und dass dazu Gäste gehören. Und ein zentraler Gedanke, den wir schon auch hier raus lernen dürfen, ist, dass Gott derjenige hier ist, der König redet von Gott, dem Vater, der seinen Sohn ehren möchte. Der Sohn nimmt den zentralen Platz in den Gedanken des Vaters ein. Ich glaube, das ist ein Gedanke, an den wir uns immer wieder mal erinnern müssen. Der Jesus, der Sohn Gottes, ist gleichsam nach Jesaja 46 der Mann seines Ratschlusses. Der Jesus ist nicht nur derjenige, der die Grundlage gelegt hat für die Erfüllung des ganzen Ratschlusses, des Planes Gottes, sondern er ist auch das Zentrum, der Mittelpunkt dieses Planes. Alles, die ganzen Gedanken Gottes, ja, drehen sich um den Sohn. In Johannes 3, Vers 35 lesen wir, dass der Vater den Sohn liebt und alles ihm übergeben hat. Auch in Johannes 5, das wollen wir mal gerade einmal lesen, lesen wir etwas von diesen Absichten des Vaters, den Sohn zu ehren. Dort lesen wir in Vers 22: Der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben. Und jetzt kommt die Zielrichtung, warum der Vater das getan hat, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wir können sagen, der Vater wacht eifersüchtig über die Ehre seines Sohnes. Wenn sein Sohn auch sich selber erniedrigt hat, diesen Weg des Gehorsams an das Kreuz gegangen ist, wenn auch der Mensch in seiner ganzen Boshaftigkeit die Ehre des Sohnes gleichsam beraubt hat, ihm gleichsam dieses Kleid, der mit den vielen Farben, wie wir das bei Josef haben, ausgezogen hat und zerrissen hat, so wacht der Vater doch eifersüchtig darüber, dass sein Sohn geehrt wird. Und er sucht nach solchen, die in seinen Gedanken einstimmen und den Sohn ehren wollen, den Sohn anschauen wollen in seiner Herrlichkeit, in seiner Pracht. Und so stelle ich mir das vor bei diesem Gleichnis, bei diesem König. Er möchte, dass da solche kommen und seinen Sohn anschauen, die Pracht, die Herrlichkeit seines Sohnes anschauen. Und so möchte der Vater gerne solche haben, die jetzt kommen und einstimmen in das, was sein Herz bewegt. Und das ist der Sohn. Das ist der zentrale Punkt in dem Herzen des Vaters. Er möchte den Sohn ehren. Und deswegen ist jetzt auch, wenn eine Einladung ausgesprochen wird zu solchen, die zu der Hochzeit kommen sollen, dann ist die Einladung annehmen oder ablehnen auch ein Ausdruck der Wertschätzung, die dem Sohn gegenüber vorgebracht wird. Wie gesagt, der Vater möchte gerne, dass da solche sind, die einstimmen mit ihm und den Sohn anschauen. Ich möchte mal ganz kurz einen kurzen Nebengedanken einflechten. Wie sieht das aus in unserer Anbetung? Es wäre doch schön, wenn auch in unserer Anbetung das so wäre, dass wir mehr die Perspektive des Vaters einnehmen könnten, um den Sohn zu beschauen, um etwas mehr einzugehen in die Gedanken des Vaters über den Sohn, was den Vater bewegt, wenn er den Sohn sieht, der schon immer, aber auch hier auf der Erde und auch jetzt, sein ganzes Wohlgefallen hat. Wir laufen leider oft der Gefahr, dass wir ausschließlich oder nur oder in einem Übergewicht unsere Perspektive einnehmen. Versteht mich nicht falsch. Wenn wir unsere Perspektive einnehmen, wenn wir von unserem sündigen Zustand ausgehen und was wir da notwendig hatten und was wir durch das Opfer des Herrn Jesus bekommen haben, nämlich Vergebung, Errettung und die ganzen Segnungen, dann ist das großartig und es muss uns bewegen und es soll uns bewegen und es darf uns bewegen. Aber es ist doch etwas anderes, wenn wir von uns ausgehen, verglichen damit, wenn wir davon ausgehen, von der Perspektive, die der Vater auf den Sohn hat. Und möge das auch so sein, dass wir, der Heilige Geist uns mehr dahin bewegen kann, dass wir einstimmen in die Gedanken des Vaters, was sein Herz bewegt über den Sohn. Wie gesagt, der Sohn ist der zentrale Gedanke oder der zentrale Punkt in den Gedanken des Vaters. Und das sehen wir hier in diesem Gleichnis von dem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichten möchte. Wir machen weiter mit Vers 3. Und er sandte seine Knechte aus, die Geladenen zur Hochzeit zu rufen, und sie wollten nicht kommen. Das ist das erste Mal hier, dass wir sehen, dass dieser König jetzt, der seinem Sohn die Hochzeit machen möchte, weil er seinen Sohn ehren möchte, Gästen die Einladung zukommen lässt. Und man hätte jetzt damit gerechnet, dass diese Gäste natürlich sofort gekommen sind. Aber wir hören hier einfach, und sie wollten nicht. Sie waren unwillens. Sie hatten kein Interesse an dem Sohn. Sie wollten ihn nicht ehren. Ich möchte gerne einen Vers vorab lesen, bevor wir weitermachen, aus 2. Korinther 5. Wir lesen weiter in Vers 3. Nun will der König eben seinem Sohn die Hochzeit machen und er lädt dazu Gäste ein und die müssen die Einladung bekommen. Und er sandte seine Knechte aus, die Geladenen zur Hochzeit zu rufen und sie wollten nicht kommen. Das ist nun die erste Phase von Dreien, die erste Einladung von Dreien, die dieser König unternimmt, um Gäste zu der Hochzeit einzuladen. Diese Hochzeit, die er seinem Sohn ausrichten möchte, um ihn zu ehren. Und diese erste Phase sehen wir in dem Leben des Herrn Jesus. Als der Sohn Gottes Mensch geworden ist und hier auf der Erde gelebt hat. Dort sehen wir die erste Phase der Aussendung, um zu der Hochzeit einzuladen. Ich möchte gerne einmal lesen aus 2. Korinther 5, Vers 19. Dort lesen wir nämlich, dass Gott in Christus war, die Welt mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre Übertretung nicht zurechnend. Das ist wirklich bemerkenswert. Wir Menschen konnten uns nicht selber helfen, wollten uns nicht helfen, konnten uns nicht helfen. Es braucht jemand anderes, der kam, um uns zu helfen. Und nun kommt der Sohn Gottes, Gott persönlich, wird Mensch, der Sohn Gottes lässt sich einen Leib bereiten. Und in Christus war Gott hier auf dieser Erde, um die Menschen mit Gott, mit sich selbst zu versöhnen. Und das gilt der ganzen Menschheitsgeschichte, der ganzen Menschheit, aber es galt damals erstmal anfangend diesem Volk. Aber wie würde dieses Volk eben mit dieser Gnadenerweisung Gottes umgehen? Wir lesen aus Hebräer 1, dass ja Gott schon oft zu diesem Volk geredet hat. Oft an ihr Herz appelliert hatte. Hebräer 1, Vers 1, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten. Also ganz oft und auf ganz unterschiedliche Art und Weise hat Gott Männer zu diesem Volk gesandt, Propheten. Aber wie war das Volk eben mit diesem Propheten umgegangen? Wir lesen aus Matthäus 23 eigentlich, wie der Jesus das vor der Kreuzigung darauf Bezug nimmt. Matthäus 23, Vers 37, dort sehen wir diese Worte der Trauer über diese Stadt Jerusalem. Da sagt der Jesus: Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Ja, so waren sie mit diesen Propheten umgegangen, die Gott gesandt hatte. Und das war jetzt nur noch vor der Kreuzigung. Und was muss der Jesus empfunden haben, als er diese Worte hier über diese Stadt ausgesprochen hat? Denn noch wenige Tage und sie würden ihn, den Gesandten, den Sohn, selbst an das Kreuz nageln. Und wir lesen dann in Apostelgeschichte 7 die Worte Stephanus, gleichsam ja, nach der Kreuzigung, wie er zu den Schriftgelehrten und den Pharisäern sagt: Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, die die Ankunft des Gerechten zuvor verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid. Er sagt im Vers 51 am Ende noch: Wie eure Väter, so ihr. So war man also mit den Propheten umgegangen. Aber dann hat Gott irgendwann aufgehört, durch die Propheten zu reden. Der letzte Prophet, den Gott benutzt hat, um an sein Volk zu appellieren, war der Prophet Maleachi. Und danach schweigt Gott 400 Jahre. Jemand hat mal gesagt, eigentlich ist nichts schlimmer, als wenn Gott schweigt. Aber dann ergreift Gott die Initiative und er redet noch einmal zu seinem Volk. Aber wie würde er jetzt wohl zu seinem Volk reden? Schon mal bemerkenswert, dass er nicht sofort in Gericht antwortet, obwohl das Volk das verdient hätte. Nein, Gott war in Christus die Welt mit sich selbst versöhnend. Ja, zuerst hat er in den Propheten geredet, aber am Ende der Tage hat Gott nicht wieder durch irgendeinen Propheten geredet, sondern er hat geredet im Sohn. Der Sohn Gottes selbst wird Mensch, lässt sich einen Leib bereiten und kommt persönlich zu diesem Volk. Und das sehen wir dann auch, wenn wir jetzt wieder in das Gleichnis zurückgehen, wie in dieser ersten Einladungsphase die Einladung an dieses Volk der Juden in besonderer Weise geschieht. Wir sehen das Anfang mit Johannes dem Täufer, Lukas 3, sehen wir, wie er ausruft: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Er war wie dieser Wegbereiter, der den Weg in den Herzen des Volkes zubereiten sollte, damit sie dann den Messias aufnehmen würden, den Herrn Jesus. Der Jesus selber, in Lukas 4 sehen wir, das hat er selber gepredigt. Er sagte einmal: Ich muss aber auch in die anderen Städte gehen, um zu predigen. Er hatte dann die 12 Jünger, in Markus 6 zum Beispiel lesen wir das, ausgesandt. In Lukas 10 sehen wir, wie er die 70 aussendet. Jedes Mal mit diesem Auftrag, das Evangelium des Reiches zu verkündigen, ausschließlich dem Volk Israel. Es sollte nicht zu den Samaritern oder auf einen Weg der Nationen gehen. Nein, zu diesem Volk sollte zuerst das Evangelium gepredigt werden. Aber dann eben diese erschütternden Worte, die wir am Ende von Vers 3 gelesen haben, die haben nicht gewollt. Da war kein Interesse. Sie wollten nicht. Der Jesus, oder Johannes sagt das in Johannes 1, Vers 11, dass er zu den Seinen kam und die Seinen nahmen ihn nicht auf. In Kapitel 5, Johannes 5, Vers 40, wir wollen den Vers einmal lesen. Dort haben wir diese Worte des Herrn Jesus an die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Er sagt: Ihr durchforscht die Schriften, um ewiges Leben zu bekommen. Und dabei sind es doch die Schriften genau, die von mir zeugen. Aber dann diese Worte: Und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Sie wollten einfach nicht. Der Weg war offen. aber sie wollte nicht. Wir kommen noch einmal zurück zu den Worten des Herrn Jesus über Jerusalem. Wir haben gerade eben den Anfang gelesen, Matthäus 23, Vers 37. Jerusalem, Jerusalem, wieder tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Man empfindet etwas diesen Schmerz des Herrn Jesus in diesen Worten. Seine Bemühungen um dieses Volk. Wie oft hatte gerade dieses Volk die Gnade Gottes erfahren? Wie oft hatte er sich um sie bemüht? Aber sie haben nicht gewollt. Und das ist eben nicht an dem Herrn Jesus vorübergegangen. In Lukas 19 lesen wir dann diese Worte noch einmal von dem Herrn Jesus, wie er über diese Stadt redet. Wir lesen Vers 41. Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn du doch erkannt hättest und wenigstens an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Der Jesus weint. Dieser harte Herzensboden dieses Volkes hat den Herrn Jesus tief getroffen. Er weint über diese Stadt. Er weiß ganz genau, was es bedeutet für diese Stadt. Und dazu werden wir in der Zukunft noch in diesem Gleichnis kommen, was es bedeutet, wenn die Gnade abgelehnt wird. Dass da, wo Gnade abgelehnt ist, nur noch Gericht bleibt. Und das hat den Herrn Jesus erschüttert. Diese Gnade, die sich diesem Volk in seiner Person persönlich gezeigt hatte, sie würden sie ablehnen. Und wenn Gnade abgelehnt wird, bleibt nur noch Gericht. Wir können von dem Herrn Jesus lernen. Diese Gnade, die er diesem Volk unermüdlich zeigt, dass wir da auch solche sind, die anderen diese Gnade zeigen. Wenn wir jetzt in Matthäus 22 sehen, geht es weiter in Vers 4. Eine erneute Einladung. Dazwischen liegt die Kreuzigung des Herrn Jesus. Wir werden in dem nächsten Beitrag darauf eingehen. Wenn jetzt nun in der ersten Phase der Einladung diese Einladung abgelehnt wird, wie würde wohl es weitergehen? In Vers 4 sehen wir, dass die Gnade sich nicht ermüdet wird. Die Gnade macht weiter. Was für eine unendliche Gnade Gottes diesem Volk gegenüber. Damit wollen wir uns dann in dem nächsten Beitrag beschäftigen.